Ja, ihr Lieben, ich möchte da gleich anknüpfen. Wir haben in der Zeit, wo wir jetzt vor Gott waren, den einen oder anderen Impuls mitbekommen. Und ich habe euch jetzt mal hier die Jahreslosung für unser kommendes Jahr mitgebracht. Und ich glaube, dass die für viele in die gleiche Richtung geht. Ich weiß jetzt nicht, was vor dir steht, welche Herausforderungen dieses Jahr mit sich bringen wird für dich, für deine Familie, für uns als Gemeinde, wir wissen es nicht. Aber eine Sicherheit haben wir und da steht sie. Trösten wie eine Mutter, so will Gott uns trösten. Aber der ganze Vers ist nicht drauf. Hä? Ich will, Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Kannst du das mal reduzieren, dass es ganz drauf geht? Das ist so ein längliches Bild, das musst du wahrscheinlich schrumpfen. Ich sehe gerade, nur der halbe Text ist drauf. Okay. Gott spricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist, ich habe es auch gestern erst erfahren, das ist der Spruch fürs kommende Jahr. Und ich weiß jetzt nicht, welche Herausforderung vor dir steht. Ich weiß jetzt nicht, hast du konkrete Sachen, die dir Angst machen? Dann darfst du diesen Spruch für dich nehmen. Du darfst sagen, ja Herr, du hast mir zugesagt, du willst mich trösten. Wie meine Mama. Du bist nicht nur mein Papa. Du wirst mich trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und vielleicht machen wir es mal so, vielleicht sind ja Leute unter uns, die ganz konkrete Herausforderungen für dieses kommende Jahr haben. Oder für die nächsten Tage. Oder was auch immer. Ich würde euch einfach bitten, kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen mit dem Trost Gottes, mit dem Frieden Gottes. Ist jemand da, der sagt, dieses Jahr wird ein heißes Jahr oder dieses Jahr bringt Probleme oder Nöte. Wenn nicht, dann frage ich das am Sonntag nochmal. Dann können wir, Sonntag ist ja die Gemeinde wahrscheinlich voller. Wir sind ja heute nur mit halber Besetzung hier. Die anderen sind wahrscheinlich noch gar nicht ausgeschlafen, so wie es aussieht, ne? Aber die werden was verpassen, denn ich habe einen besonderen Gast eingeladen. Ebong aus Nigeria. Kommst du bitte mal? Ich muss dazu sagen, Ebong war gestern Abend bei unserer Silvesterfeier. Irgendjemand sagte schon, wenn ihr nicht da wart, habt ihr was verpasst. Und er hat gesungen. A cappella, ein Solo, ohne Klavier, ohne alles. Und da habe ich gedacht, Ebong, du musst das nochmal singen. Mit Klavier, mit Keyboard. Und er ist so gut gewesen und nochmal gekommen. Okay. Und da ist sein Klavier und wir freuen uns auf dich. Wer hat denn da noch sein Handy an? Hä? Der muss eine Runde ausgeben. Alkoholfreien Sekt für alle. Ja, okay. Ja, heilig ist der Herr. Amen. Und bei all unseren Widrigkeiten, die uns so über den Weg gehen, dürfen wir wissen, heilig Herr bist du und bei dir sind wir geborgen. Ja, Jahreswechsel, wir haben ja heute den ersten dieses Jahres, ist immer so eine Zeit der guten Vorsätze. Gute Vorsätze, aus denen meistens nicht allzu viel wird. Das mag der Bibelleseplan sein oder so ganz profane Dinge wie mit weniger Essen und mehr Diät machen und was auch immer. Ich gucke da jetzt extra nicht die Frauen an, die Männer haben da wohl kaum ein Problem mit. Ne? Oder wie, wollen wir sagen, ein geringfügigeres Problem, bis auf eine wenige Ausnahme. Okay. Oder das mag sein, dass du dir irgendwas vorgenommen hast und am Ende des Jahres merkst du, aha, da hat man aber doch nicht so stringent dran geblieben. Woran liegt's? Woran liegt's, dass unsere guten Vorsätze oft so schnell vom Tisch sind? Woran liegt's? Na, ihr dürft gerne mal was sagen. Bitte, woran könnte es liegen? Bitte? Ja, aber selbst deine Ausdauer nützt dir nichts, wenn ich dir das sagen darf. Ja? Du kannst deine ganzen Anstrengungen reinbringen, nützt dir nichts. Denn die Bibel sagt was ganz anderes. Unsere eigene Anstrengung schafft es nicht, uns zu verändern. Die schafft vielleicht das eine oder andere mickrige Werk zu vollbringen in deinem Leben, aber sie schafft es nicht, deinen Charakter zu verändern und dich selbst zu verändern. Das Einzige, was dich wirklich verändern kann, wenn du wirklich willst, merkst, du hast da ein paar Macken, die sollten eigentlich verändert werden. Das Einzige, was dich wirklich verändern kann, ist der Heilige Geist. Und da möchte ich heute mit euch drüber reden, denn Jesus sagt in seinem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Vielleicht der eine oder andere weiß vielleicht auch, in welchem Zusammenhang das geschieht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich mache dazu mal die nächste Folie an. Ah, die ist schon zu weit. Machen wir die erstmal. Die ist okay. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist nämlich so, dass es schon, ja, dass Jesus eigentlich sagt, in diesem Zusammenhang, wer weiß denn, wo dieser Ausspruch Jesu steht, in welchem Zusammenhang. Wisst ihr, ich kann mir sehr schlecht Bibelstellen merken, aber ich kann mir Zusammenhänge merken. In welchem Zusammenhang sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun? Bitte? Ach, ich habe es verraten. Ja, okay, gut. Okay, gut. Aber es gibt auch schon ein altes Sprichwort hier in Deutschland. Hat meine Mutter mir immer und so serviert. Das heißt, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Ja? Hast du Gemeinschaft mit Jesus? Dann wirst du wie Jesus. Hast du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Dann verändert dich das. Also das ist der Schlüssel eigentlich. Aber ich möchte euch einfach diese Bibelstelle nicht vorenthalten. Er hat es ja schon gesagt, die mit diesem Bild auch zusammenhängt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann aus sich selbst keine Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Wer mit mir verbunden bleibt, bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist ein schönes Bild, wie man sein Leben verändert, wie man Frucht bringt in seinem Leben, was Jesus hier benutzt. Denn das Bild des Weinstocks, den ihr da seht, und Frucht ist kein Produkt von Leistung. Wenn ihr mal überlegt, ich hätte euch am liebsten jetzt so einen Apfel oder sowas mitgebracht und hätte mal gefragt, der Baum hat sich ganz schön angestrengt, hat ganz schön gedrückt, bis die Frucht rauskam oder was auch immer. War nicht. Wovon ist Frucht ein Produkt? Nicht von Leistung, ich behaupte einfach mal von Leitung. Denn der Apfel muss verbunden sein über eine Leitung, über die er Nahrung bekommt, mit dem Baum. Und genauso sagt Jesus das. Wenn ihr nicht mit mir verbunden seid, dann fehlt euch einfach diese Power, die euch verändert, die euch wachsen lässt. Ihr verdorrt, ihr vertrocknet. Also Frucht ist kein Produkt von Leistung. Du kannst dir noch so viel anstrengen und drücken und was auch immer und stressen und Ausdauer haben und was auch immer, du wirst deinen Charakter so nicht verändern dauerhaft, sondern du wirst ihn verändern, wenn du an Jesus angeschlossen bist, wenn du an diesem Weinstock dran bist. Dann strömt der Saft durch dich hindurch und die Gegenwart Gottes verändert dich. Vielleicht unmerklich, aber Tag für Tag ein bisschen. Du musst nur dranbleiben. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, stirbt die Rebe. Stellt euch mal vor, ich hatte ja jetzt meinen Weinstock letztens gecancelt, der ist ausgegraben und weg und was auch immer, weil er immer Probleme machte mit Ungeziefer. Aber stellt euch mal so einen Weinstock vor und ihr habt eine schöne Rebe dran und ihr macht einmal Knack. So ein kleines Rebchen, was mal eine Rebe werden will. Und ihr macht einfach mal so einen kleinen Knick rein in den Stängel. Was passiert? Das weiß sogar die Jala. Was passiert mit der Rebe? Da läuft gar nichts mehr, ne? Die bleibt so, wie sie ist und vertrocknet und irgendwann fällt sie runter. Wir müssen also sehen, dass diese Verbindung zu Gott offen ist. Dass dieser Saft Gottes durch uns hindurchströmen kann. Und das kann er nur, wenn wir nah bei Jesus bleiben. Das heißt also, wenn die Verbindung unterbrochen ist, dann stirbt die Rebe. Jetzt können wir mal das nächste uns angucken. Diesen Bibelvers, das ist mein eigentliches Thema heute, den kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig. Vielleicht nicht in dieser Übersetzung, in einer anderen, aber Galater 5 ist ein ganz bekannter Vers. Da geht es um die Frucht des Geistes. Und wenn wir mal die Verse davor uns anschauen, da geht es um die Werke des Fleisches. Und ihr merkt schon, die negativen Dinge haben was mit Werken zu tun, mit unserem eigenen Anstrengen zu tun. Die Frucht ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man da jetzt theologisch reingehen würde, könnte man drei Predigten drüber halten oder ein Seminar oder was auch immer, mache ich nicht. Sondern es geht einfach nur um die Frucht des Geistes. Lass uns das mal so richtig auf der Zunge zergehen. Aber die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da fiel dem Paulus nichts mehr ein. An anderer Stelle in seinen Briefen schreibt er dann noch Glauben und wer weiß was. Und insgesamt kommt man, glaube ich, auf 12 dieser Eigenschaften der Frucht des Geistes. Aber es geht gar nicht um die Vollständigkeit. Es geht einfach darum, was er uns so schreibt. Und ich möchte euch Mut machen, am Anfang eines neuen Jahres wirklich zu sagen, ich möchte, dass diese Verbindung zu Jesus da ist und dass diese Frucht in meinem Leben sichtbar wird. Er spricht nicht von Früchten, es sind also nicht 9 verschiedene Früchte, die hier aufgezählt werden, sondern es sind 9 Aspekte einer Frucht. Und diese Frucht heißt Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist in der Lage, dich komplett zu verändern. Alle deine Schattenseiten, die du noch hast, zu eliminieren, zu verändern. Er ist in der Lage dazu. Es ist halt die Frage, wie intensiv deine Gemeinschaft mit ihm ist. Ich weiß wohl, als ich ein junger Bursche war, ich war sehr unangenehm als Kind, wir hatten eine Bande und wir hingen nur zusammen und hatten uns, okay, gut. Aber meine Mutter sagte immer, sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Ja, okay. Der Umgang macht eine Menge. Und wenn du diesen Umgang hast tagtäglich mit Jesus, ich bin sicher, das färbt ab. Das färbt ab. Lass uns mal die einzelnen Früchte oder einzelnen Aspekte der Frucht, die hier genannt sind, mal einzeln betrachten. Und ich möchte einfach so, ja, kurz was dazu sagen und dann wollen wir es sacken lassen und ihr solltet mal selber drüber nachdenken, ob ihr da mitgehen könnt. Ob ihr sagen könnt, ja, okay, sehe ich auch so. Wir stehen am Anfang eines Jahres und da haben wir eine Menge Wünsche offen. Aber wenn wir mit Gott gehen und wenn wir seine Nähe suchen, ist es möglich, dass diese Frucht des Geistes in uns wachsen kann. Das erste war die Liebe. Ich entscheide mich für die Liebe. Hass ist durch nichts zu rechtfertigen, kein noch so großes Unrecht berechtigt zur Bitterkeit. Ich entscheide mich für die Liebe. Heute will ich Gott lieben und darüber hinaus, nicht nur heute. Und ich will alles lieben, was Gott liebt. Kannst du damit gehen? Es ist eine Entscheidung, die du triffst, die du nicht selber umsetzen kannst, aber die du treffen kannst und sagen kannst, Herr, ich bleibe bei dir, ich bleibe an dir und du hilfst mir dabei, dass das wirklich Realität wird. Das nächste war die Freude. Ich habe es für mich so formuliert, besser gesagt, habe die Formulierung übernommen, muss man ehrlich sein. Ich entscheide mich für die Freude. Ich lade meinen Gott ein, Herr meiner Umstände zu sein. Ich widerstehe der Versuchung, zynisch zu sein. Denn Zynismus ist lediglich ein Hilfsmittel für faule Denker. Ich weigere mich, die Menschen als etwas Geringes zu betrachten, als von Gott geschaffene Wesen. Ich weigere mich, irgendein Problem als etwas Geringeres zu betrachten, als eine Gelegenheit, Gott in Aktion zu sehen. Es gibt viele Aspekte der Freude und einige von euch, wenn ich denen sage, wie Paulus es im Philipperbrief sagt, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch, die würden nur ein müdes Lächeln rauskriegen, weil sie im Moment in einer dramatischen Situation stehen. Aber denkt dran, der Paulus, als er diesen Brief schrieb, diesen Philipperbrief und diese Worte schrieb, freut euch und abermals sage ich euch, freut euch, da saß er im Knast kurz vor seiner Hinrichtung. Wer von uns ist in der Situation? Deswegen, mit Gottes Hilfe durch seinen guten Heiligen Geist, gehen selbst solche Dinge. Die Freude dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Selbst wenn es im Moment mal richtig trübe um dich aussieht. Das nächste ist die Geduld. Nee, Frieden haben wir. Hatte ich den nicht eben schon? Bin ich durcheinander gekommen? Freude haben wir jetzt. Ach, Freude hatte ich. Jetzt kommt der Frieden. Gut. Ich entscheide mich für den Frieden. Ich entscheide mich für den Frieden. Ich will in der Vergebung leben und ich will anderen verzeihen, damit ich leben kann. Frieden haben wir mit Gott durch Jesus. Wir haben es heute mehrmals gehört, dass er für uns wirklich alles vollendet hat. Dass wir wirklich hingehen können und sagen können, ich bin mit Gott versöhnt. Wer gibt dir noch das Recht, im Unfrieden mit deinem Bruder, mit deiner Schwester zu leben? Ich sag mal ein kurzes Zeugnis nur. Ich hatte so eine Situation, wo mich jemand schmählich hintergangen hat, als ich noch Leiter einer therapeutischen Wohngemeinschaft für Drogenabhängige war. Und ich so in meinem stillen Kämmerlein immer so meine Gebetszeit hatte und Gott mir so klar machte, du musst ihm vergeben. Dann habe ich gesagt, Herr, das kann ich nicht. Das kann ich nicht allen, aber dem nicht. Und da sagte Gott, soll ich mal kurz den Deckel heben und mal dich reinschauen lassen, was ich dir alles vergeben habe? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, was ich da für einen Blödsinn geredet habe. Und habe gesagt, Herr, lass zu, ich vergebe ihm. Ja? Wenn wir in Frieden leben wollen, dann müssen wir es den anderen auch gönnen. Dann müssen wir es den anderen den Frieden zusagen. Wir müssen ihnen vergeben. Insofern ist Frieden und Vergebung eine ganz wichtige Kombi. So, das nächste war aber jetzt Geduld. Ja, ich entscheide mich für die Geduld. Ich will die Unannehmlichkeiten dieser Welt nicht beachten. Das ist gut zu sagen, geduldig zu sein in Trübsal, so wie der Paulus es sagt, ist gar nicht so einfach. Statt den zu verfluchen, der meinen Platz einnimmt, will ich ihn freundlich dazu auffordern. Ja, bestimmte Leute, denen das vielleicht unter die Haut gehen würde, sind heute nicht da. Die so auf ihrem Platz bestehen. Ja. Statt mich darüber zu beklagen, dass ich lange warten muss, will ich Gott für die Gelegenheit danken, einen Moment zu beten. Denk da mal dran, wenn du beim nächsten Mal im Wartezimmer beim Arzt sitzt. Neuen Herausforderungen will ich nicht mit geballter Faust entgegengehen, sondern sie voll Freude und Mut annehmen. Neue Herausforderungen kommen nicht nur auf meine Frau und mich zu, sondern werden auf jeden von euch zukommen in diesem Jahr. Herausforderungen, die Gott zulässt oder die Gott sogar möchte. Geh sie mit Mut und mit Zuversicht an, voll Freude. Die nächste Frucht des Geistes war die Freundlichkeit. Ich will Armen gegenüber freundlich auftreten, denn sie haben niemanden. Erinnert mich so an unsere Arbeit auch gerade jetzt mit den Asylanten. Kaffee herzlich und auch gestern Abend wieder. Ich finde es gut, wenn wir auf Menschen zugehen, die sonst niemanden haben. Auch zu den Reichen will ich freundlich sein, denn sie haben Angst. Hört sich komisch an, aber es ist so. Je mehr Reichtum, je mehr Angst. Und zu den Unfreundlichen will ich erst recht freundlich sein, denn so geht Gott immer wieder mit mir um. Ich habe dazu noch einen interessanten Spruch gelesen. Freundlichkeit ist die einzige Sprache, die ein Tauber hören kann und ein Blinder sehen kann. Wenn du auf Menschen zugehst, hast du es in der Hand, dass sie in dir Jesus sehen. Durch die Freundlichkeit. Wir haben von ihm Freundlichkeit empfangen und die geben wir weiter an die Menschen um uns herum. Der nächste Punkt ist Güte. Ich entscheide mich für die Güte. Ich will lieber auf einen Euro verzichten, als ihn mir auf unehrlichem Wege anzueignen. Ich will lieber übersehen werden, als vor anderen zu prahlen. Ich will eigene Schuld eingestehen, ehe ich gegen einen anderen Vorwürfe erhebe. Ich entscheide mich für die Güte. Wow. Du wirst sagen, all das, was wir jetzt inzwischen schon so durchgelesen haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist dir sicher unmöglich. Erinnere dich, diejenigen, die am Sonntag da waren, können sich an die Predigt erinnern. In deiner eigenen Kraft wirst du es nie schaffen. Nie. Aber solange du die Rebe am Weinstock bist, kann der Heilige Geist durch dich hindurch fließen und er wird dich verändern. Und du wirst staunen über das, was du alles kannst. Der nächste Punkt. Ich entscheide mich für die Treue. Ich will heute halten, was ich gestern versprochen habe. Oder vorgestern oder vor einem Jahr. Auch das ist ein Zeichen der Treue. Meine Gläubiger sollen ihr Vertrauen nicht bereuen. Menschen, die dir vertrauen, dürfen nicht enttäuscht werden. Meine Kollegen sollen keinen Anlass haben, mein Wort in Zweifel zu ziehen. Meine Frau soll keinen Anlass haben, meine Liebe in Frage zu stellen. Und meine Kinder sollen niemals befürchten müssen, dass ihr Vater nicht nach Hause kommt. Es sei denn, es passiert ein Unfall oder man liegt im Krankenhaus oder was auch immer. Aber wie oft passiert das, dass Menschen einfach sich umdrehen und weggehen? Aus der Verantwortung sich stehlen. Und ich glaube, dass gerade diese Treue, einmal zu Jesus, aber auch zur Gemeinde und zu den Geschwistern und zu den Menschen, die uns umgeben, dass diese Treue das Entscheidende ist, warum Gemeinden wachsen oder nicht. Diese Loyalität, diese gegenseitige Loyalität ist das, was ich so faszinierend finde an Gemeinde. Dass man, so unterschiedlich man auch ist, den anderen stehen lässt, wie er ist, ihn respektiert und zu ihm steht und nicht zulässt, dass andere negativ über ihn reden. Das ist auch eine Form der Treue, Loyalität. Als nächstes, als vorletztes, haben wir dann die Sanftmut. Ich entscheide mich für die Sanftmut, ich verspreche mir nichts von Gewalt. Aller Gewalt absagen. Ich entscheide mich, wirklich sanftmütig zu sein. Und ich weiß, dass es einem Choleriker wie mir, ich war mal einer, ich hoffe, ich bin nicht mehr ganz so schlimmer Choleriker, wie ich mal war, als junger Kerl, aber dass es einem Choleriker unheimlich schwer fällt, sanftmütig zu sein. Aber ich hoffe, dass ich über die Jahre durch Jesus so verändert wurde. Nicht, dass ich dazugelernt habe, das meine ich nicht. Nicht, dass ich mich angestrengt habe, aber wer mich von früher kennt, meine Frau kennt mich ja schon ein bisschen länger, die kann ich ja mal fragen. Du kennst mich sogar als Junge, als ich als Junge war, als ich mit deinem Bruder zusammengespielt habe. Wer mich von damals kennt, würde mich jetzt nicht wiedererkennen. Warum? Ich habe mich mit 18 bekehrt und dann wurde mein Leben ein Abenteuer. Von einem Abenteuer ins andere und Jesus hat mich verändert. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Hoffe ich mal, oder? Stimmt's? Okay. Ja, ab und zu braucht man Zeugen, ne? Ja. Wird meine Stimme lauter, dann soll es nur beim Lobpreis des Schöpfers geschehen. Da kann ich ruhig laut werden. Da kann ich richtig zulangen. Balle ich die Faust, dann möge es nur im Gebet sein oder bei Respekt. Ja, das ist so der Gruß der jungen Leute, so Respekt. Ja. Stelle ich Forderungen, dann nur an mich selbst. Und das ist eine Sache, die ich über die Zeit auch lernen durfte. Mich selbst nicht zum Maßstab für andere zu machen, sondern mir das abzuverlangen, was Gott mir abverlangt. Und nicht sagen, ja, du musst das auch. Und jetzt sind wir schon beim letzten unserer neuen, ach, da muss ich hin. So. Aha. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Ich bin, muss ich euch ehrlich sagen, manchmal unbeherrscht. Aber im neuen Jahr kann mit Gottes Hilfe alles besser werden, wenn wir dran arbeiten. Was heißt nicht arbeiten? Entschuldigung, ich falle schon wieder in den gleichen Fehler. Seht ihr? Nicht dran arbeiten, sondern einfach bei ihm bleiben, in seiner Nähe bleiben, uns von ihm beeinflussen lassen. In jeder Situation überlegen oder zu ihm sprechen: Jesus, was mache ich denn jetzt? Wie würdest du dich denn verhalten? Ich glaube, das würde helfen. Dann würde ich also meine Selbstbeherrschung nicht so leicht verlieren, wenn ich ihn dann vor mir sehe, wie er sich beherrscht hat. Ich meine, gut, er hat auch einmal seine Selbstbeherrschung verloren, ne? Im Tempel da. Aber gut, heiliger Zorn steht mir nicht zu, also ist das für mich ein Tabu. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Ich bin ein spirituelles Wesen. Stirbt mein Körper, so wird mein Geist sich in den Himmel emporschwingen. Ich weigere mich, das Vergängliche über das Ewige zu stellen. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Mein Geist ist Chef und nicht mein Fleisch. Statt mich zu betrinken, will ich freudetrunken sein. Zur Leidenschaft lasse ich mich nur durch meinen Glauben hinreißen. Ich will mich nur von Gott beeinflussen und nur von Jesus Christus unterweisen lassen. Ich entscheide mich für die Selbstbeherrschung. Ich glaube, das ist mit eines der schwierigsten Dinge überhaupt, die Menschen lernen müssen. Das ist das, was ich meinen Schülern immer sagte. Den größten Sieg, den du erringen kannst, ist nicht der Sieg über deinen Feind, sondern der Sieg über dich selbst. Das sind heute sehr schwere, tragende Worte, aber ich glaube, für den einen oder anderen hilft es ein bisschen. Ich möchte jetzt hier auch nicht länger machen, denn wir sind schon am Zeitlimit fast. Wir haben ja auch noch Abendmahl miteinander. Ich möchte ganz einfach nochmal die Dinge zusammenfassen und sagen, was ich mir darunter so vorstelle. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das waren die 9 Aspekte der Frucht des Geistes. Dieser 9-fachen Frucht des Geistes will ich das neue Jahr widmen. Und das gelobe ich jetzt hier für mich. Und wer immer es will, kann es für sich an seinem Platz tun und sagen, Herr, ich will es geloben, dass diese Frucht in mir Raum findet. Und das geht nur durch die Nähe zu dir. Gelingt es mir, so zu leben, dann will ich Gott danken. Und mir nicht stolz auf die Schulter klopfen. Gelingt es mir, so zu leben, dann will ich Gott danken. Gelingt es mir nicht, so ist seine Gnade mir Ansporn zur Veränderung. Ich weiß, wenn immer es mir nicht so hundertprozentig gelingt, falle ich nicht hinten runter, sondern dann fängt mich seine Gnade auf. Aber das darf mich nicht faul werden lassen, sondern das muss mir Ansporn sein, wirklich seine Nähe zu suchen und ihm ähnlicher zu werden. Ich möchte, bevor wir ins Abendmahl gehen und der Wolfgang wird dann nach vorne kommen, nochmal mit uns beten. Lass uns miteinander nochmal beten. Vater, ich danke dir für deine Liebe und deine Güte. Ich danke dir für deine Gabe, die du uns gegeben hast in deinem Sohn, die größte Gabe aller Zeiten. Und ich danke dir, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen durch die Gegenwart deines Geistes in unserem Leben. Möchte ich bitten, dass jeder Einzelne, der jetzt hier dein Wort gehört hat, darüber nachdenkt, wo er noch nötiger hat, enger an dich heranzurücken, um von dir zu lernen, um damit diese Gabe des Geistes wirklich Frucht bringt in uns. Damit dein Wesen abfärbt in uns und Menschen in uns dich sehen. Lass dieses Jahr dazu gelingen, Herr. Lass es gelingen in diesem Jahr, dass wir dir ähnlicher werden. Und dass die Frucht des Geistes deutlich sichtbar wird. Nicht um uns stolz zu machen, sondern um die Menschen froh zu machen, die uns sehen, die mit uns leben. Um ein Zeugnis zu sein für dich. Amen.